Ich darf euch auch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Und wir können immer wieder unserem Herrn Jesus Christus danken, dass wir uns noch so in Freiheit versammeln können. Und auch jetzt dafür, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen unter seinem Wort. Ja, am vorletzten Sonntag des vergangenen Monats, da hatten wir uns über das Thema das Wort Gottes unterhalten. Hatten darüber nachgedacht. Was war der Auslöser? Wir erinnern uns vielleicht, im Rahmen einer Gemeindebefragung wurde den Gemeinden unter anderem auch diese Frage gestellt: Was sind für euch besonders wichtige geistliche Aspekte, geistliche Dinge? Und wir hatten aus dieser Gemeindebefragung eine Antwort einer Gemeinde herausgegriffen, die so lautete: Wort Gottes. Dann die Heilungsgeschichte, Heilsgeschichte ganz allgemein, dann das Heil im Speziellen, dann Gemeinde, Nachfolge, Zukunft und Jesus Christus. Und wir waren ja etwas überrascht, dass Jesus Christus da an letzter Stelle erfolgte, aber die Begründung war eigentlich sehr einleuchtend, dass nämlich diese Gemeinde sagte, das Wort Gottes und Jesus Christus ist der entscheidende Rahmen, innerhalb dessen sich alles Weitere geistlich abspielt. Gut, Sie hätten auch sagen können, Jesus Christus am Platz 1 und das Wort Gottes auf Platz 7, aber dann hätten wir auch gefragt, warum das Wort Gottes an letzter Stelle. Auf jeden Fall für Sie entscheidend, nicht das Wort Gottes und Jesus Christus, der entscheidende Rahmen. Und heute, liebe Geschwister, soll es um diese zweite Säule gehen, um diesen zweiten Brückenpfeiler, um die Person Jesus Christus. Von vornherein gesagt, das Thema werden wir nicht ausschöpfen können, selbst wenn ich 2-3 Stunden dafür Zeit hätte. Uns würden also wahrscheinlich auch die Worte fehlen, um wirklich auszudrücken, wer Jesus Christus ist. Aber wir wollen uns bemühen, soweit das bei all unserer Sündhaftigkeit, bei all unserer Unzulänglichkeit wirklich möglich ist. Und es war ja so, liebe Geschwister, dass eines Tages sogar Jesus Christus seine Jünger nach seiner Person fragte. Was denken die Leute, wer ich bin? Und vor allen Dingen, was denkt ihr, wer ich bin? Und da bietet sich natürlich als Grundlage für die heutige Predigt natürlich ein Text an, den wir alle kennen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 16. Kapitel 16 und es sind die Verse 13 bis 16. Also Matthäus 16, die Verse 13 bis 16. Und da lesen wir Folgendes. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Was sagen die Leute, dass ich der Sohn des Menschen sei? Sie sprachen, etliche sagen Johannes der Täufer, andere Elia, wiederum andere Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Und da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und liebe Geschwister, wenn wir dieses Bekenntnis hören, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, kommt man gar nicht umhin, noch einen weiteren Text für die heutige Predigt als Grundlage zu nehmen. Und es ist dieses Christuslied, dieser Christushymnus aus dem Kolosserbrief. Und zwar aus dem Kolosser 1, die Verse 15 bis 20. Also nochmal der letzte Vers aus diesem Matthäus-Evangelium: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt, man kommt gar nicht umhin, weiter das auszuführen. Du bist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in dir ist alles geschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch dich und zu dir geschaffen. Und du bist vor allem und es besteht alles in dir. Und du bist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Du bist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit du in allen Dingen den Vorrang hast. Denn es ist das Wohlgefallen gewesen, dass in dir alle Fülle wohnen sollte. Und durch dich ist alles versöhnt würde zu dir hin, indem du Frieden machtest durch das Blut an deinem Kreuz, durch dich, es sei, was auf Erden oder was im Himmel ist. Wir wollen nochmal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, jetzt zeig du dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Liebe Geschwister, es war das Jahr 1934. Die braune Gewitterfront rollte heran, wälzte sich unaufhaltsam fort und mittendrin die Barmer Bekenntnissynode, die in diesem besagten Jahr Folgendes formulierte: Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das zu hören und dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Nochmal, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort, das wir zu hören und dem wir im Leben und im Sterben zu dienen und zu gehorchen haben. Und da tauchen sie genau wieder auf, diese beiden Begriffe, das Wort Gottes und die Person Jesus Christus, die also für diese besagte Gemeinde da diesen ganz entscheidenden Rahmen bilden, in dem sich alles Weitere geistlich abspielt. Und wir stehen heute jetzt davor und fragen uns, ja, wer ist das denn, liebe Geschwister? Wer ist denn Jesus Christus, wie er uns da in dieser Barmer Bekenntnis und wie er uns vor allen Dingen in der Heiligen Schrift, in der Bibel präsentiert wird? Oder weiter gefragt, was läuft denn gerade so bei uns mit Jesus Christus ab? Nicht, wie sieht das momentan aus, so mit Jesus Christus und unseren Erfahrungen? Vielleicht sind einige unter uns, die momentan recht gute Erfahrungen mit Jesus Christus machen und die berichten können, wie wunderbar er gerade in ihrem Leben wirkt. Es mag aber auch vielleicht welche unter uns geben, bei denen ja es mit Jesus Christus momentan so ganz normal läuft, nichts Aufregendes, nichts Spektakuläres. Aber denkbar ist natürlich auch, dass es einige gibt, ja, bei denen sich so eine, wie soll ich das mal sagen, so eine Flaute im geistlichen Leben eingeschlichen hat und die sich wieder von Herzen wünschen, gute Jesus-Erfahrungen zu machen. Und denkbar wäre auch, dass es den einen oder anderen gibt, wir wollen es allerdings nicht hoffen, der eher unbefriedigende Erfahrungen mit Jesus Christus gemacht hat und der den Eindruck hat, er ist überhaupt nicht da. Er ist überhaupt nicht da. Und liebe Geschwister, trotz dieser unterschiedlichen Erfahrungen, die Menschen mit Jesus Christus machen, warum ist Jesus Christus so bedeutsam? Warum ist er wirklich so wichtig? Dass man sich wirklich fragt, was ist da rückblickend passiert, dass also circa 30 bis 35 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung, dass da wirklich Menschen da im gesamten Mittelmeerraum ihn wirklich angebetet, ihn geehrt haben, ihn bekannt haben. Was ist da wirklich passiert? So konnte ich das also nachlesen, dass 112 nach Christus der römische Statthalter Plinius im kleinasiatischen Raum ganz aufgeregt an den damaligen Kaiser Trajan in Rom schreibt, dass sich da eine merkwürdige Truppe, die sich Christen nennen, da in Bithynien breit macht und er unbedingt Hilfe und Anleitung braucht, wie er mit dieser wuchernden Sekte umgehen soll. Er hat schon versucht, unter Androhung der Todesstrafe nicht sie davon abzubringen, teilweise auch mit Erfolg. Einige sind wieder rückfällig geworden, dienen jetzt wieder ihren alten Göttern. Aber, sagt er, es gibt da so einen Kern, eine Kerntruppe, die will absolut von diesem Jesus-Glauben nicht lassen. Und er hat schon auch weiterhin versucht, durch entsprechende Verhörmethoden herauszubekommen, was die da eigentlich so treiben, und hat dann unter anderem erfahren, dass sie an einem bestimmten Tag in der Woche vor Sonnenaufgang zusammenkommen. Und jetzt kommt so eine wunderschöne Formulierung, um Christus als ihren Gott im Wechselgesang Lieder zu singen. Nicht um Christus als ihren Gott im Wechselgesang Lieder zu singen. Ich denke, eine wirklich wunderschöne, starke Beschreibung von Gottesdienst und das ausgerechnet von einem Heiden. Ja, liebe Geschwister, was ist da passiert? Was ist da passiert, dass circa 2000 Jahre später wir das auch machen? Dass wir auch zusammenkommen und zur Ehre und zum Preis und zum Ruhm sein Wort hören, aber eben auch Lieder singen, zu seiner Ehre. Was ist da wirklich geschehen? Was hat das auf sich mit Jesus Christus? Was zeichnet ihn so besonders aus? Und da gehen wir einmal ja in den Norden Israels. Wir gehen an diesen Ort namens Caesarea Philippi, wo es damals einen Augustus-Tempel gab. Also das heißt, die römische Kaiserverehrung war präsent. Es gab auch ein Panheiligtum, das heißt, die griechische Mythologie war auch gegenwärtig. Es gab da oben die Jordanquelle. Und wenn man Jordan hört, denkt man in gewisser Weise auch an die Heilsgeschichte Gottes. Und dort sehen wir Jesus Christus da mit seinen Jüngern, wie er mit ihnen spricht und wie er ihnen in diesem ganzen Mix, Religionsmix, der sie da umgeben hat, ihnen eben diese Frage stellt: Was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann bekommt Jesus Christus die Umfrageergebnisse, die uns ja allen bekannt sind, mitgeteilt. Und dann kommt die Frage, liebe Geschwister, die Frage, die kommen musste von Jesus Christus. Und was denkt ihr? Was denkt ihr, wer ich bin? Und dann kommt ja dieser Satz, der uns ja allen bekannt ist, liebe Geschwister, dass Simon Petrus ja diese Antwort so einzigartig wirklich und zeitlos formulieren darf. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da merken wir an dieser Aussage, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, da merken wir, da muss irgendetwas passiert sein. Denn in diesem Moment, als der Simon Petrus das sagte, ich sag mal, bewegte er sich im Grunde genommen außerhalb des gewohnten, des normalen Rahmens. Bis dahin war ja noch alles im Rahmen, liebe Geschwister. Dass es da eben eine besondere jüdische Gestalt gab, namens Jesus Christus, meinetwegen auch von Gott gesandt, nicht der ganz entscheidende, wesentliche, wichtige Dinge zum Weltgeschehen beigetragen und der auch moralische Anweisungen gegeben hat, und dergleichen mehr. Das alles, liebe Geschwister, das alles lag noch im vorgegebenen, innerweltlich, religiös legitimierten Rahmen. Kein Problem. Und so konnte man den Augustus verehren, so konnte man im Panheiligtum opfern, so konnte man jüdisch leben, so konnte man Jesus Christus als Elia, als Mose oder sonst wen ansehen. Alles denkbar, alles möglich, so wie man heute über Gott reden kann. Man kann heute auch über Jesus reden als einen besonderen, guten, edlen Menschen. Man kann heute über Lebensgemeinschaften reden. Man kann heute über Gender reden. Man kann heute über Geschlechtervielfalt reden. Alles denkbar, alles möglich. Aber, liebe Geschwister, in dem Moment, wo man sagt, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes, dass er der erwartete Messias ist, dass er der zur Rettung Gesandte ist, dass er der zum Gericht Wiederkommende ist, sprengt das den gewohnten Rahmen. Und kommen wir nochmal auf diesen römischen Statthalter Plinius zurück. Der hat das wirklich damals verstanden. Der hat das wirklich damals wirklich gesehen, dass diese Sekte, wie er sie bezeichnet, diese Sekte der Jesusleute, sich eben nicht mehr im normalen Rahmen bewegte. Nicht für den das alles nicht mehr im gewohnten Rahmen ablief. Und was die Jesusleute da so gemacht haben, was im Grunde genommen auch so ungefährlich aussah, nicht, dass die sich da früh morgens da an einem Wochentag da treffen, um wirklich da zusammenzukommen und Jesuslieder zu singen. Nicht, und deswegen hat er ja ganz aufgeregt an den Kaiser geschrieben, hat gesagt, das läuft alles nicht mehr im normalen Rahmen ab, was ich da sehen muss. Aber zurück zu Petrus, der ja mit dieser Aussage, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der mit dieser Aussage wirklich den gewohnten, den normalen Rahmen verlassen hat. Und zwar insofern verlassen hat, dass er Jesus Christus verehrt hat, der jetzt nicht mehr zu kontrollieren war. Der nicht mehr zu kontrollieren war. Und das ist der riesengroße Unterschied zu allen anderen Religionen, Weltanschauungen und Ideologien und Systemen, die immer vom Menschen kontrolliert werden. Die immer wieder vom Menschen kontrolliert werden, die sie füttern, nicht, die sie gutheißen, die ihnen nachfolgen, die in diesem ganzen System ihren Sinn sehen und so weiter und so fort. Der Mensch ist also letztlich die Instanz. Und jetzt kommt da jemand, schert aus diesem ganzen System aus und bekennt plötzlich, ich habe die Person gefunden, auf die ich mich jetzt voll und ganz konzentriere, fokussiere. Und da merken wir, in diesem Moment merken wir wirklich den Wechsel des Subjekts. Ich als Mensch rutsche da heraus und in die Mitte tritt jetzt wirklich Jesus Christus. Und als Jesus dieses Bekenntnis aus dem Munde des Apostel Petrus hörte, sagte er ja zu ihm diesen für uns auch so ganz entscheidenden Satz, nicht ein paar Verse weiter, glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und mit diesem Satz stehen wir wirklich an der Schlüsselstelle, dass nämlich der lebendige Gott in Jesus Christus, der seit 2000 Jahren angebetet wird, auch bei uns etwas getan hat, dass wir nämlich in Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, wirklich erkennen und sagen dürfen, wie es Petrus bekannt hat. Ein Bekenntnis, das in der Tat alles sprengt, liebe Geschwister. Dass Jesus Christus wirklich der Sohn des lebendigen Gottes ist, dass er auf diese Welt gekommen ist, ganz Mensch war, ganz Gott war und ist und in einer ganz entscheidenden Weise, in einer ganz entscheidenden Handlung, nicht heilvoll für die Menschheit, nicht in das getan hat, in seinem stellvertretenden Tod am Kreuz auf Golgatha, dass er auferstanden ist, dass er seine Gemeinde gebaut hat und sie immer noch baut und eines Tages wirklich in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, um uns zu holen und auch um Gericht zu halten. Und das, liebe Geschwister, wenn ich das bekenne, das sprengt in der Tat alle Grenzen. Da verlasse ich wirklich den ganz normalen Rahmen. Und dieses Bekenntnis, das ist jetzt das Bekenntnis aller Jesus-Leute, damals wie auch heute. Nicht eben ein Jesus, nicht der wichtig ist, der eine entscheidende Figur ist, der ein guter Mensch ist, der mir auch gute Tipps und gute Ratschläge und Wichtiges sagen darf. Nein, nein, liebe Geschwister, so wie damals Petrus durch sein Bekenntnis in Caesarea Philippi dann erfahren hat, wie kraftvoll, wie machtvoll Jesus da in sein Leben hineingegriffen hat und gesagt hat, du, Petrus, du gehörst in den Felsen meiner Gemeinde und nichts wird diese Gemeinde überwinden. Denn ich bin die letzte entscheidende Autorität. Und so ist Jesus Christus auch in unser Leben machtvoll hineingetreten. Und so schließen wir uns, ja, liebe Geschwister, so schließen wir uns auch den Christen damals aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert an und loben und preisen unseren Herrn, bekennen ihn, erzählen anderen Menschen, was er wirklich in unserem Leben getan hat. So wie damals die Christen wirklich, die in den Verhören vor dem Statthalter Plinius sagten, wir lassen uns nicht davon abhalten, uns an einem bestimmten Tag in der Woche frühmorgens zu treffen. Und damit du Bescheid weißt, Plinius, wir müssen uns sehr, sehr früh treffen, bevor der Erste wirklich da zu seinem Sklavenherrn muss. Aber wir feiern erst Gottesdienst und wir singen zuallererst Lieder zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Das haben sie getan. Warum haben sie das getan, liebe Geschwister? Warum haben sie das getan? Weil der lebendige Gott ihnen ein Riesengeschenk gemacht hat. Sie durften wirklich in Jesus Christus, den Sohn Gottes, den lebendigen Gott selbst wirklich erkennen, begreifen, erfassen, ihm ihre Liebe kundtun und eben auch bekennen. Deswegen haben sie es gemacht, liebe Geschwister. Und von diesem Bekenntnis des Petrus ausgehend, tja, sind dann innerhalb weniger Jahrzehnte sind faszinierende biblische Texte entstanden, die Jesus Christus beschreiben. Und wir haben ja in der Bibel ganz verschiedene Formen, wie uns Jesus Christus beschrieben kann, werden kann. Wir haben einmal die Evangelium, nicht, und ihre Berichte. Wir haben da die Predigten von Jesus Christus, wir haben seine Taten, wir haben seine Wunder, wir haben sein Leiden und Sterben, seinen Tod, sein Kreuz, seine Auferstehung. Wunderbar ist das dort alles beschrieben in den Evangelien. Wir haben auch Erklärungen zu Jesus Christus. Denken wir an die apostolischen Briefen und an diese apostolische Lehre. Und dann haben wir unter anderem auch diese wunderschönen Christuslieder oder auch Christushymnen. Und zwei sind uns ja recht bekannt. Der eine Christushymnus aus dem Philipperbrief und der andere Christushymnus aus dem Kolosserbrief. Und der soll uns heute Morgen interessieren. Auf den wollen wir uns heute Morgen konzentrieren. Und wenn man sich trotzdem einmal beide Christushymnen durchliest, sie haben so mehr die Form, sie haben so mehr den Charakter eines Liedes. So muss man sagen. Und wir wissen ja, dass es vom Alten Testament her gibt es ja viele große Loblieder und Hymnen, nicht, die Gott gesungen worden sind. Man möchte fast sagen, nicht, im Alten Testament liegt eigentlich der Ursprung des Singens. Und die neutestamentliche Gemeinde hat das selbstverständlich natürlich übernommen, dass Gott gelobt wird mit Worten, mit Liedern, mit oder ohne Instrumenten, nicht, was weiß ich, in allen Varianten und Stilen. So erleben wir es ja heute. Und wir wissen ganz genau, wir wissen auch, Lieder können unser Herz, können unseren Geist, können unser Leben prägen, bestimmen, beeinflussen. Ich erinnere mich noch, während meiner Zeit, nicht im CVJM, da haben wir als Kinder und Jugendliche immer so dieses Lied gesungen, Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles liegt ihm Gott zu Fuß, aller Zungen soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Punkt. Das haben wir also mit Vollmacht immer wieder gesungen. Und ich muss sagen, liebe Geschwister, das kann man sich irgendwie viel leichter merken, als wenn ich jetzt zu euch sagen würde, lernt mal zum nächsten Sonntag zum Beispiel einen Text aus dem Hebräerbrief auswendig. Aber das hier, das hat man drin, nicht Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig und so weiter. Das kann man sich irgendwie viel, viel, viel besser behalten. Und jetzt zitiert der Apostel Paulus mitten im Kolosserbrief hier, geleitet durch den Heiligen Geist, dieses wunderbare Christuslied, diesen Christushymnus, der uns ja allen besten bekannt ist. Und es ist, wenn man sich mal etwas intensiv damit befasst, es ist schon faszinierend zu sehen, wie dieser Hymnus aufgebaut ist. Er hat ja zwei wunderschöne Strophen. Die erste Strophe, das sind die Verse 15 und 16. Nicht Jesus, der Schöpfer. Die zweite Strophe, das sind diese Verse 18b bis 20. Jesus, der Erlöser. Und mittendrin, zwischen diesen beiden Versen, diese Zwischenstrophe oder diese Mittelstrophe, das sind diese Verse 17 und 18a, Jesus, das Haupt des Leibes seiner Gemeinde. Und diese beiden ersten Strophen, Jesus der Schöpfer, Jesus der Erlöser, diese beiden ersten Strophen, die laufen so wunderbar, laufen die parallel durch. Es ist also faszinierend zu sehen. Erste Strophe, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Zweite Strophe, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allen Dingen den Vorrang hat. Und dann folgen die Begründungen. Erste Strophe, denn in ihm ist alles geschaffen. Zweite Strophe, denn es ist das Wohlgefallen gewesen, dass in ihm, da haben wir es wieder, alle Fülle wohnen sollten. Und dann folgen neben diesem in ihm wiederum ganz parallel in der ersten Strophe, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und in der zweiten Strophe, und durch ihn alles versöhnt wurde zu ihm hin, indem er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz durch ihn. Und diese gesamte Parallelität endet dann wieder mit den beiden Aussagen in der ersten Strophe, was im Himmel und was auf Erden ist. Das wird dann noch ein bisschen weiter ausgeführt, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Und in der zweiten Strophe auch nochmal dieses hier, was auf Erden oder was im Himmel ist. Also man kann wunderbar diese Korrespondenz zwischen diesen beiden Strophen erkennen. Es ist faszinierend zu sehen. Und zwischen diesen beiden Strophen, wir hatten es vorhin schon erwähnt, zwischen diesen beiden Strophen, diese Mittelstrophe, dieses ganz interessante und zentrale Stück, ja, das schon seit 2000 Jahren bis in unsere Zeit also gilt. Und worum geht es da? Es geht da um Jesus, das Haupt seines Leibes, seiner Gemeinde. Darum geht es, liebe Geschwister. Liegt genau zwischen Schöpfung und Erlösung. Und für uns und für alle anderen Jesus-Leute gilt alles. Jesus, unser Schöpfer, Jesus, unser Haupt oder Jesus, das Haupt der Gemeinde, zu der wir, ich sag's mal so, als Privilegierte gehören dürfen, und Jesus, unser Erlöser. Für alle anderen gilt nur das Erste, Jesus, der Schöpfer, der sie alle geschaffen hat, ob gläubig oder ungläubig. Für all die anderen ist zwar der Grund der Erlösung gelegt, aber für sie bisher überhaupt noch nicht greifbar. Aber für uns, liebe Geschwister, gilt alles. Jesus der Schöpfer, Jesus das Haupt der Gemeinde, zu der wir gehören dürfen, und Jesus Christus, unser Erlöser. Natürlich ist klar, dass wir dieses Lied hier, auch diesen Hymnus, heute Morgen natürlich nicht voll ausschöpfen können. Aber wir wollen wenigstens versuchen, die Grundgedanken deutlich zu machen. Und zwar zwei Grundgedanken geht es mir. Und zwar, wie können wir bei all unserer Unzulänglichkeit, wie können wir wirklich Jesus Christus beschreiben, was ihn eben so besonders kennzeichnet, auszeichnet? Und das andere ist, liebe Geschwister, wie kann dieses Christuslied oder wie kann dieser Christushymnus so auf uns wirken, dass wir nicht nur verstehen, was da drin steht, sondern dass dieser Hymnus, dieses Lied auch unser Leben prägt und bestimmt. Darum soll es mir also gehen. Und beginnen wir mit der ersten Strophe, Jesus der Schöpfer. Wenn also Jesus hier zunächst mal als das Ebenbild des unsichtbaren Gottes bezeichnet wird, dann denken wir natürlich bei dem Begriff Ebenbild zunächst mal an die Erschaffung des Menschen. Da taucht das ja auch wieder auf. Nur Ebenbild im Zusammenhang mit Jesus Christus, das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Das ist nochmal etwas ganz anderes. Da bedeutet es wirklich, dass er, also Jesus Christus, im Sein und im Wesen in jeglicher Hinsicht dem Vater gleich ist, also Gott gleich. So, und dieser Jesus Christus, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der ist nun der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Vorsichtig, wenn uns mal eine Bibelübersetzung unter die Hände oder in die Hände gerät, wo drin steht, Jesus Christus, der Erstgeborene der Schöpfung. Das könnte so den Eindruck vermitteln, als wäre Jesus ein Teil der Schöpfung. Das ist aber in keiner Weise damit gemeint, wenn es heißt, Jesus Christus, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es doch die ein oder andere Bibelübersetzung gibt, wo das so drin steht, nicht Jesus Christus, der Erstgeborene der Schöpfung. Also Jesus Christus ist in keiner Weise ein Teil der Schöpfung, sondern das wissen wir, Jesus Christus steht als Erstgeborener gegenüber aller Kreatur. Er ist nicht auf der Seite der Geschöpfe, sondern er ist ganz klar, steht er auf der Seite des Schöpfers in gleicher Rangstellung. Ganz klar. Aber zurück zu diesem Begriff der Erstgeborenen. Das ist ja ein Begriff, der ist, ich sag mal, in unserem Sprachgebrauch ja nicht so geläufig. Und wann sprechen wir schon mal diesen Begriff aus? Der Erstgeborene, dann, wenn wir die Bibel lesen. Aber es gehört sicherlich nicht zu unserem täglichen Sprachgebrauch, aber im jüdischen Sprachgebrauch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Begriff. Nämlich der Gedankengang, der in diesem Begriff Erstgeborener steckt, ist, und so ein bisschen sind wir ja im Alten Testament ja zu Hause, dass der Erstgeborene ein herausragendes Recht, eine Vorrangstellung hatte. Er war sozusagen der Bevorzugte, der Herausgehobene, der Herausgehobene aus dem Volk, der Herausgehobene aus der Familie, auch der ursprünglich priesterlichen Dienst hatte oder priesterliche Funktion hatte. Und nun kann ich mir gut vorstellen, dass in unserem Sprachgebrauch oder sagen wir in unserem kulturellen Denken, dass nach dem Erstgeborenen der Zweite, der Dritte, der Vierte und so weiter kommt. Das heißt also, dass der Erstgeborene sozusagen ja eine prozentuale, eine relative Vorrangstellung hat gegenüber all den anderen. Und seht, genau das will uns dieser Text, genau das will der Apostel Paulus eben nicht sagen. Genau das will er eben nicht sagen. Sondern Jesus Christus ist der. Ja, wer ist er der? Und sagen wir ganz ehrlich, im Grunde genommen haben wir überhaupt keinen Ausdruck dafür. Die mageren Worte, die wir hier haben, die reichen im Grunde genommen nicht aus. Deswegen wird das in der Ewigkeit auch einmal ganz anders klingen, liebe Geschwister. Aber wir haben hier im Grunde genommen, haben wir eigentlich überhaupt keinen richtigen Ausdruck. Jesus Christus ist ja nicht im Sinne einer Aufzählung der ganz anderen. Jesus Christus ist auch nicht, in diesem Sinne der andere, dass er in einem relativen Abstand steht zu Nummer 2, 3, 4, 5 und so weiter. Sondern, ja, er ist der, ja, was soll man sagen? Er liegt eigentlich außerhalb jeglicher Kategorie. Er ist in keinster Weise mit irgendeiner anderen, noch so hohen Persönlichkeit zu vergleichen. Er ist völlig außer Konkurrenz. Er bewegt sich in einer total anderen Liga. Ja, ich weiß gar nicht, wie man es eigentlich wirklich beschreiben soll. Aber das ist unser Herr Jesus Christus. Und dann jetzt heißt es von ihm hier, so heißt es jetzt weiter, dass jetzt diese Schöpfung, also alles Geschaffene, in ihm gemacht ist. Und diese Formulierung in ihm, liebe Geschwister, die meint jetzt nicht, dass der Herr Jesus Christus mit edler Erlaubnis seines Vaters das alles geschaffen hat, sondern es heißt im Grunde genommen, dass alles ununterbrochen in ihm wirklich geschieht. Und dann geht das ja weiter und das alles geschieht durch ihn und zu ihm hin. Das heißt, das schöpferische Handeln geschieht ununterbrochen durch ihn. Um es wirklich mal kurz und knapp zu sagen, diese drei Formulierungen, in ihm, durch ihn, zu ihm, beschreiben im Grunde genommen die Totalität seines schöpferischen Handelns. So kann man es vielleicht kurz und knapp sagen. So, was bedeutet das jetzt für uns? Wir hatten ja gesagt, wir wollen auch diesen zweiten Gedanken betrachten, nicht? Wie kommt dieses Lied bei uns an? Prägt dieses Lied, dieser Hymnus, prägt das bestimmt das wirklich unser Leben? Was lernen wir jetzt daraus? Was soll das in unserem Leben bewirken, wenn wir wissen, Jesus Christus ist der Schöpfer mit all dem, was die Bibel da gerade beschrieben hat? Und ich denke, das allererste ist sicherlich, dass Gott, dass Jesus Christus als Schöpfer wirklich geehrt, gelobt und gepriesen wird, angebetet wird, indem wir immer wieder auch natürlich in vernünftiger Art und Weise seinen Namen ehren, seinen Namen achten, seinen Namen hochhalten. Und liebe Geschwister, machen wir uns bewusst, damit sind wir in der absoluten Minderheit. Die absolute Mehrheit der Menschheit nicht erkennt Jesus Christus in keiner Weise als ihren Schöpfer an. Keiner Weise. Machen wir uns das bewusst, damit stehen wir in der absoluten Minderheit hier auf dieser Erde. Das ist das Erste. Und dann werden wir uns immer und immer wieder bewusst machen, dass das Entscheidende in meinem Leben ist, was Gott, was Jesus Christus zu diesem oder zu jenem zu sagen hat, wie er jene oder wie er diese Situation einschätzt, was er will und was er nicht will. Um es auch hier kurz und knapp zu sagen, dass keine Macht göttlichen Anspruch in unserem Leben hat, außer Gott. Keine andere Macht. Und wir wissen, wie groß die Gefahr ist, dass wir zum Beispiel abhängig sind von Meinungen. Das wissen wir. Ob es da um Lebensgemeinschaften geht, ob es um Geschlechtervielfalt geht, ob es, was weiß ich, die ganze Gender-Problematik geht, das wissen wir alles. 80-90% denken plötzlich so, und ich gehöre nicht dazu, bin ich noch normal? Hoffentlich merkt es keiner, dass ich so anders bin. Nicht, wir wissen, wie groß diese Gefahr ist. Dieses Wörtchen Mann, M-A-N, dieses Wörtchen Mann, man muss es heute anders sehen, man darf es heute nicht so aussprechen, man muss heute die Zeiten betrachten und so weiter. Dieses Wörtchen Mann, M-A-N, hat eine unheimliche Macht, wirkt wie eine unheimliche Diktatur, dieses Wörtchen Mann, M-A-N. Und dann noch ein drittes. Vielleicht sogar äußerst schwierig, dass wir wirklich unser ganzes Leben vertrauensvoll in die Hände Jesus Christus, des Schöpfers, legen. Gib mir mein Sohn, gib mir meine Tochter dein Herz. Oder neutestamentlich gesagt, vertraue meinen Worten. Vertraue immer und immer in jeder Situation, sei sie gut, sei sie weniger gut. Vertraue wirklich meinen Worten. Mit allen Konsequenzen, die in diesem kleinen Satz, die in dieser kleinen Aussage stecken. Stellen wir uns vor, wenn uns alle Handlungsmöglichkeiten genommen sind. Vertraue meinen Worten. Gib mir mein Sohn, gib mir meine Tochter dein Herz. Ja, ich muss das auch für mich so sagen. Dieses Lied, diesen Hymnus, zu bejahen, zu singen, in Anführungsstrichen, ist eine Sache. Aber wirklich, mein ganzes Leben in die Hände des Schöpfers zu legen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Nochmal eine ganz andere Nummer. Das war die erste Strophe. Jetzt diese Mittelstrophe. Da kommt ja ein Thema hinein, dass das Besondere eben in diesen 2000 Jahren gewesen ist, ja, und immer noch ist, was eben zu unserem christlichen Glauben gehört. Und zwar erstens, dass sich dieser Schöpfergott, dass er sich aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Stämmen Menschen herausgerufen hat, denen er sich offenbart hat, die zum Glauben an ihn gekommen sind oder kommen durften, so müsste man es eigentlich besser sagen, und fortan zu diesem ganz besonderen Organismus, zu dieser Gemeinde dazugehören. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist in der absoluten Führungsrolle. Jesus Christus hat die absolute Autorität. Er sagt es, wo es lang geht. Er gibt das Profil vor. Das muss uns ganz klar sein. Aber wenn wir das wissen, liebe Geschwister, wenn wir das wissen, wenn wirklich mit Jesus Christus als dem Haupt der Gemeinde, dann merken wir doch plötzlich, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, nicht, dass wir absolut zu den Privilegierten gehören. Dass wir absolut privilegiert sind, dass wir wirklich zu diesem Organismus also gehören dürfen. Wir stehen nicht außen davor und schauen zu, wie Jesus Christus agiert, sondern wir gehören dazu. Und es ist doch ein großer Unterschied, liebe Geschwister, ob ich das weiß und das mein Leben bestimmt oder ob das mein Leben in keiner Weise irgendwie beeinflusst. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Es macht vieles in unserem Leben unscheinbar, nebensächlich, schwierig, notvoll sein. Das sicherlich. Aber das, liebe Geschwister, das ist der Schatz unseres Lebens, dass der lebendige Gott in Jesus Christus sich aus purer Liebe uns zugewandt hat, wir ihn ehren dürfen als unser Haupt, weil wir zu seinem Leib, zu seiner Gemeinde gehören dürfen. Und stellen wir uns noch mal einen solchen Christen im zweiten nachchristlichen Jahrhundert vor, der irgendwo da in Bithynien morgens an irgendeinem Wochentag, ich sag's mal um 4 Uhr da, wirklich aufstand und versuchte mit ein paar anderen Jesusleuten sich zu treffen, um dem Herrn wirklich zu ehren und zu loben, eben durch diese Jesuslieder. Und der genau wusste, in einer halben oder in einer Dreiviertelstunde muss ich an meine Arbeit gehen. Nicht? Und irgendwann war dieser Gottesdienst vorbei, dann ist er losgezogen, aber er hatte jetzt Jesus Christus im Kopf, er hatte jetzt für die nächsten Stunden hatte er Jesus Christus im Herzen. So muss man sich so einen Christen aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert vorstellen. Und auch hier die Frage, liebe Geschwister, wenn wir zu den absolut Privilegierten gehören, dass wir eben wirklich hier zu dieser Gemeinde Jesus Christus gehören, dessen Haupt er selber ist, ja, was dann? Was dann? Was folgt dann daraus für unser persönliches Leben? Und das sagt uns der Apostel Paulus in aller Klarheit im Epheserbrief. Da sagt er nämlich, ja, dann lebt auch völlig würdig entsprechend eurer Berufung. Dann lebt auch völlig würdig entsprechend eurer Berufung. Und das gehört eng zusammen, liebe Geschwister. Das gehört ganz eng zusammen. Wir gehören zu dieser privilegierten Abteilung der Jesusleute und selbstverständlich entsteht doch daraus hoffentlich die Sehnsucht, liebe Geschwister, dass Jesus Christus sich an unserem Leben freuen kann. Ja, auch bei all unseren Schwächen und Unzulänglichkeiten da sind. Aber diese Sehnsucht, liebe Geschwister, dieser Wunsch in unserem Herzen, der muss doch da sein. Und das ist kein neuer Stress, liebe Geschwister, so nach dem Motto, jetzt muss ich auch noch versuchen, ihm zu gefallen. Nein, nein, liebe Geschwister, natürlich kennen wir alle unsere Schwächen, kennen wir alle unsere Unzulänglichkeiten, kennen wir alle unsere Bedürfnisse, ganz klar, aber wir dürfen immer und immer wieder mit der tiefen Sehnsucht, liebe Geschwister, dass unser Leben so anders werden soll, dass es Jesus ehrt, dürfen wir immer und immer wieder zu ihm kommen. Und jetzt noch die zweite Strophe, wo es darum geht, Jesus der Erlöser. Er ist ja eben jetzt nicht nur der Erstgeborene vor aller Schöpfung, sondern da lesen wir ja auch, er ist auch der Erstgeborene von den Toten. Er ist also auch die Nummer eins, was die Auferstehung anbetrifft. Es gäbe ja überhaupt keine Auferstehung, wenn wir Jesus Christus nicht hätten. Nicht, denn erst in dem, was er da am Kreuz vollbracht hat, hat er ja die Macht des Todes besiegt. Also ohne ihn gäbe es überhaupt keine Auferstehung. Aber was die Auferstehung Jesu Christi betrifft, wenn es da heißt, der Erstgeborene eben von den Toten, dann ist diese Auferstehung Jesu Christi zuallererst seine eigene Auferstehung, weil ihn der Vater auferweckt hat aus den Toten. Und was Jesus erlebt hat, ist die erste eigentliche Auferstehung. Das gab es vorher noch nie. Wir wissen alle, es gab schon Totenerweckungen, ja, die gab es, Jüngling zu Nain und Tochter Jairus und Lazarus und die einige Kandidaten aus dem Alten Testament, das hat es alles gegeben, aber die kamen alle wieder zurück, ich sag mal in Anführungsstrichen, in das alte Leben, sie lebten dann noch einige Jahre und dann sind sie irgendwann endgültig gestorben. Aber was Jesus Christus betrifft, diese erste Auferstehung von Jesus Christus, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Jesus Christus stirbt nie wieder. Nicht? Er hat eine einzigartige, eine einmalige göttliche Qualität, ein einzigartiges göttliches Leben, unser Herr Jesus Christus. Und diese erste Auferstehung von Jesus Christus, man möchte sozusagen, es ist die Tür, die da aufgeht, nicht die begründet nun alle anderen Auferstehungen. Und jetzt marschieren alle die zu Jesus Christus gehören. So sagt es uns ja der erste Korintherbrief im Kapitel 15. So marschieren jetzt alle, die zu Jesus Christus gehören, marschieren quasi irgendwann einmal durch diese Tor, in das völlig, durch diese Tür hindurch, in das völlig neue Leben hinein. Nur, wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass Jesus Christus, ich sag mal so, diese Lebensqualität nach seiner Auferstehung da hatte? Wie kam es wirklich dazu? Und da sagt uns ja auch dieser Text die Antwort, denn es ist das Wohlgefallen gewesen. Und ich denke, an dieser Stelle dürfen wir einmal etwas hinzufügen, was uns ja sonst nicht erlaubt ist. Dem Wort Gottes etwas hinzuzufügen oder dem Wort Gottes etwas wegzunehmen. Aber ich denke, hier ist es einmal erlaubt, denn es hat Gott wohlgefallen. Auch wenn dieser Begriff Gott hier gar nicht steht. Es hat Gott wohlgefallen. Das ist, dass Jesus Christus wirklich dieses einzigartige göttliche Leben hat. Das Wohlgefallen Gottes eben gewesen. Und was macht er dann jetzt? Das lesen wir in Vers 20, dass durch ihn alles versöhnt worden würde zu ihm hin. Und dieses griechische Wort, das der Apostel Paulus hier für Versöhnen gebraucht, bedeutet so viel durch und durch etwas anders machen. Also durch und durch etwas anders machen. Wir wissen ja, der Mensch lebt in seiner Sünde im Kampf, nicht in Feindschaft, in Krieg mit dem lebendigen Gott. Und sein Ziel zu sein wie Gott, hat ihm der Widersacher auf betrügerische Art und Weise eingeflüstert und flüstert er den Menschen bis heute ein. Nicht, da brauchen wir nur in die Welt heute hineinzuschauen, nicht, was alles geplant ist mit den Menschen, was man alles erreichen will, nicht Unsterblichkeit und weiß ich, Krankheiten ausmerzen und so weiter. Nicht dieses Ziel, sein zu wollen wie Gott, nicht, wird ihm bis heute auf betrügerische Art und Weise wirklich eingeflüstert. Und nun hat der lebendige Gott in Jesus Christus, ja, man möchte sozusagen den Krieg also beendet. Eigentlich müsste er uns ja töten. Aber wir wissen eben, Jesus Christus erleidet den Tod für uns durch sein Blut, durch sein vergossenes Blut am Kreuz. Und damit ist, wenn man so will, der Krieg ist damit zu Ende. Gott bietet uns jetzt umfassenden Frieden an und das ist Versöhnung. So, jetzt müssen wir hier eins beachten. Diese Versöhnung, dieser Frieden ist jetzt kein Zustand, in dem sich die ganze Welt befindet, sondern es ist eine Setzung Gottes. Das ist eine Setzung Gottes. Denn in diesen Frieden, in den Genuss des Friedens, in den Genuss der Versöhnung mit dem lebendigen Gott, kommst du allerdings nur, wenn du das Erlösungswerk Jesus Christus annimmst. Also dieses Frieden machen, diese Versöhnung ist eine Setzung, ist kein Zustand, in dem sich die Welt befindet. Ansonsten könnte man nämlich auf vollkommen falsche Gedanken kommen. Das ist nämlich ein Vers, den die Allversöhner gerne anwenden, für die Allversöhnung. Denn was fällt uns hier nämlich auch auf? Der Apostel Paulus spricht hier nicht von Glaubensannahme in diesem Vers 20. Er spricht auch hier nicht von Evangelisation. Er spricht auch hier nicht von Gericht. Er spricht auch hier nicht von Hölle. Das macht er an anderer Stelle. Deswegen müssen wir wissen, diese Versöhnung, dieser Friede ist eine Setzung Gottes. Du kommst nur in den Genuss, wenn du das Erlösungswerk Jesus Christus im Glauben annimmst. Das müssen wir also ganz klar verstehen, sonst kommen wir da wirklich zu vollkommen falschen Schlüssen, liebe Geschwister. Ja, und jetzt dürfen wir, um auch da uns die Frage zu stellen, was bedeutet das jetzt für uns? Wenn wir das alles jetzt wissen, Jesus Christus, nicht der Schöpfer, Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde, wozu wir gehören, Jesus Christus, der Erlöser, ja, dann dürfen wir und alle anderen Jesus-Leute jetzt wirklich in und mit seinem Frieden leben, hier auf dieser Erde. Und müssen uns nicht vor den Weltuntergangsstimmungen da niederdrücken lassen, brauchen nicht in die Resignation zu verfallen, liebe Geschwister. Und das sehen wir ja immer wieder, wir brauchen ja nur die Nachrichten zu hören, eine Paniknachricht nach der anderen. Aber wir brauchen das nicht. Wir wissen, wir kennen unser Ziel, wir wissen, wohin wir gehen Und unsere Aufgabe ist es wirklich konsequent in aller Treue unserem Herrn wirklich nachzufolgen. Und so kommt auch, liebe Geschwister, so kommt auch eine ganz andere Weltsicht in unser Leben hinein. Dann gehen wir auch mit Menschen ganz anders um. Und vor allen Dingen auch mit Menschen, die ganz anders ticken, die aus unserer Sicht überhaupt keine Ahnung haben, warum es auf dieser Welt so aussieht, warum es auf dieser Welt so läuft. Kommt eine ganz andere Weltsicht in unser Leben hinein. Ja, liebe Geschwister, nehmen wir das wirklich mit. Jesus Christus, unser Schöpfer, Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde, zu der wir gehören, Jesus Christus, wirklich unser Erlöser. Ja, darum sollte es heute Morgen einmal gehen, Jesus Christus zu beschreiben. Ich wiederhole mich da immer wieder, bei all unserer Unzulänglichkeit, bei all unserer Unfähigkeit, die trotzdem damit drinsteckt, nicht? Aber trotzdem, soweit es uns möglich war, wollten wir das heute Morgen einmal versuchen, Jesus Christus zu beschreiben. Und ich weiß nicht, liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie Jesus Christus das bei euch geschafft hat, wie er es geschafft hat, dass auch du eines Tages dieses Bekenntnis sagen konnte, was der Apostel Petrus gesagt hat. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Vielleicht wachsend über einen längeren Zeitraum hinweg. Vielleicht auch ganz spontan. Wie auch immer. Aber es ist passiert. Es ist in deinem Leben passiert. Es ist in meinem Leben passiert. Und du bist Christ geworden und du ehrst ihn, indem du sein Wort liest, indem du zu ihm betest, indem du anderen sagst, wer für dich Jesus Christus ist und indem du in Anführungsstrichen dieses Christuslied, diesen Christushymnus singst. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, jetzt bist du, Herr Jesus Christus, in unserer Mitte, zwar noch unsichtbar, aber für uns doch da, nämlich durch deinen Heiligen Geist. Und jetzt geben wir dir die Ehre in der Gemeinschaft derer, die dich auch lieb haben. Und wir danken dir so von Herzen für das Wunder, dass du in unser Leben hineingetreten bist, dass auch wir sagen durften und immer noch voller Freude sagen, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und mit diesem Christuslied, mit diesem Christushymnus wollen wir dich anbeten und ehren und damit unsere Liebe und unser Bekenntnis ausdrücken, wer und was du bist. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, ja, dass dein Jesusname auch hier in dieser Gemeinde voll zum Zug kommt. Und so danken wir dir für dieses Liebeslied. Wir danken dir für dieses Bekenntnislied. Amen.